Inforadio Apropos Wirtschaft. Unternehmen, Märkte und Gesellschaft.
Apropos Wirtschaft erleben, wie meistert Brandenburg die Wirtschaftskrise? Wirtschaft erleben, das ist das Motto des zweiten Tages des offenen Unternehmens. Fast 500 Betriebe haben daran teilgenommen und Zehntausende Brandenburger haben sich am Samstag aufgemacht, um mehr zu erfahren über die Wirtschaft im Lande. Ein Grund für Inforadio und der Wirtschaftsredaktion mit dabei zu sein. Unser Gastgeber ist die Brahms AG in Hennigsdorf. Zudem haben wir hohen Besuch. Ich begrüße ganz herzlich den Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Matthias Platzeck. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Weil ja auch diese Veranstaltung Ihre Idee gewesen ist, wollen Sie natürlich in fast allen Unternehmen sein. Deshalb haben Sie leider nur 20 Minuten Zeit, aber ich bin glücklich, dass Sie hier sind. Auf unserer Bühne begrüße ich natürlich auch unseren Gastgeber Bernd Wegener, Vorstandsvorsitzender der Brahms AG. Schön, dass Sie da sind.
Dass wir hier
auch zu Gast sein dürfen. Weitere Gäste sind Viktor Stimming, Präsident der Industrie- und Handelskammer Potsdam. Steffen Kamrath, Geschäftsführer der Zukunftsagentur Brandenburg. Und Harald Bleimeister vom Netzwerk Automotive Berlin-Brandenburg. Ja, mein Name ist Ute Holzhey. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Herr Platzeck, Sie sind jetzt, das habe ich eben gerade gesagt, schon zu den Unternehmen hingefahren. Sie haben mit den Unternehmern gesprochen. Was ist denn so für eine Stimmung in den Betrieben?
Also wir arbeiten uns seit heute früh so vom äußersten Norden langsam nach Süden durch und ich kann nur sagen, rundweg bei allen Unternehmen in unterschiedlichsten Branchen, von Elektrofirmen, also die Bandbreite ging über Kaminbauer bis hin zu Hightech-Firmen, Akkotech in Angermünde, aber auch Altenheime, auch da sind ja Berufe mit Zukunft zu finden. Und wir haben durch die Bank weg mutige Stimmung, positive Stimmung, im Hinterkopf natürlich die Sorge, ich meine, wir haben immerhin ein Problem, was nicht von ohne ist, aber fast in jedem Betrieb kam irgendwann im Laufe des Gesprächs, des Besuches, des Rundgangs, dann auch so ein Satz wurde eingeflochten. Wissen Sie, wir haben die 90er Jahre überstanden. Wir haben uns hochgearbeitet. Wir haben eine schwere Krise damals erlebt. Was soll uns eigentlich jetzt noch schrecken? Also es sind ja auch Firmen, die aus schwierigen Zeiten kommen, die ihren Marktplatz gefunden haben, die viel Kreativität, aber auch viel Durchhaltevermögen zeigen mussten. Und man kann nicht sagen, dass sie ohne Sorge sind, aber sie haben genügend Selbstbewusstsein zu sagen, Herausforderungen kommen, wir werden dich meistern. Also so ist der zusammengefasste Eindruck des heutigen Vormittags.
Ja, und die Wirtschaft lebt ja zu 50% von Psychologie, also kann das natürlich auch viel helfen. Herr Kamrath, Sie sind ja auch durch die Betriebe gefahren, Sie waren in Lausitz, glaube ich. Ja. Wie ist da die Stimmung?
Also ich muss sagen, wirklich sehr gut. Das sind zwei alteingesessene Betriebe. Reis Büromöbel ist 127 Jahre alt und die Ortrander Eisenhütte 120 Jahre alt. Aber das sind hochmoderne Betriebe. Das ist wirklich Hightech und Industrie in einem. Und die Menschen in der Umgebung haben das ausgesprochen gut angenommen. Da war gleich um 10 Uhr morgens unwahrscheinlich viel los. Aber das sind auch wirklich Erlebnisse, zu sehen, wie wirklich Möbel gebaut werden, die man täglich kennt, aber deren Produktionsprozess ein wirklich spannender ist. Und in der Eisenhütte muss man nichts sagen, wenn man da das Gießen erlebt. Und es sind sehr viele junge Menschen gewesen. Das hat mich gefreut. Und was ganz schön ist, das war generationenübergreifend. Da sind die Mitarbeiter mit Kindern gekommen und da sind auch diejenigen gekommen mit 80 Jahren, die dort in diesen Betrieben 40, 50 Jahre gearbeitet haben. Und durch die Bank war es eine gute Stimmung, auch bei den Unternehmern. Also bei diesen beiden Betrieben muss man wirklich sagen, die fahren gut, auch in schwierigen Zeiten.
Ja, da denkt man einfach, die Krise geht an Brandenburg vorbei, Herr Stimming, ist das so?
Ja, die wird an uns nicht vorbeigehen. Wir sind eingebunden in die internationalen Märkte und das ist auch gut so. Manche sagen in den letzten Wochen, ist toll, dass wir nicht so viel Export haben. Ich sage mal, wir könnten ruhig noch mehr Export haben und werden uns auch da wieder hinentwickeln. Heute haben wir den Tag bei uns in Potsdam begonnen. Da war aus Ihrem Kabinett die Wissenschaftsministerin in unserer IHK. Und wir konnten auch ein reges Interesse bei den Jugendlichen feststellen. Wir haben heute Eignungstests durchgeführt, dass sich die Jugendlichen selbst finden können. Aber ich möchte insbesondere mich bei unseren Unternehmen bedanken. Eigentlich hatten wir Sorge, dass in diesem Jahr dann weniger Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen. Wir können aber davon sprechen, dass wir dieses Problem, Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen, fast jetzt im Griff haben. Im Moment sind über 1200 Leerstellen, die jeder einsehen kann im Internet. So viel hatten wir noch nie. Es ist also wirklich jetzt die Wende zwischen Angebot und Nachfrage. Und insofern ist der heutige Tag ganz wichtig, dass Unternehmen sich darstellen in der Öffentlichkeit, dass die Jugendlichen hier ihre Zukunft sehen und dass sie hier einen Lehrvertrag eingehen oder so studieren, dass sie später nach dem Studium hier dann landen.
Herr Wegener ist Chef von Brahms. Ich hatte Sie eben ja schon vorgestellt. Wir haben ja eigentlich zwei Vertreter von Industrien hier, die ganz unterschiedlich dastehen in der Krise. Mhm. Herr Brahms, Sie haben ja gerade Ihre Bilanzen vorgelegt und die waren sehr gut, nicht? Ganz entgegen der allgemeinen Entwicklung. Woher kommt das? So, jetzt muss ich kurz sagen, wir stehen hier in einem Zelt. Also manchmal hört man auch den Wind, dann klappert das hier gegen diese Gestelle. Und das war eben ein Zug, nämlich hier direkt nebenan ist Bombardier. Ja, jetzt hören wir ihn wieder. Der fährt ja hier hin und wieder vorbei und bringt die Leute von Standort zu Standort. Also, dass man sich nicht wundert nachher im Radio, was sind denn das da eigentlich alles für Geräusche?
Ja.
Herr Wegener.
Ja, ich denke, wir sind halt im Bereich der Spitzenbiotechnologie tätig und haben heute hier in Henningsdorf mit über 400 Mitarbeitern und im nächsten Jahr wollen wir die 100 Millionen Euro Umsatzgrenze überschreiten. Eine Struktur heute, die so viel Drehmoment entfaltet, dass wir in den 65 Ländern, die wir unsere Produkte exportieren, mit über 4.500 Kunden, die wir fast täglich bedienen, eine so breite Abnehmerstruktur haben, die uns ja unsensibel gegenüber konjunkturellen Schwankungen macht. Ne? Wir bewegen uns in einem Markt, der weltweit mit 1-2% nur wächst. Und wir wachsen über 20% regelmäßig pro Jahr. Das kommt halt dann in dem Verdrängungswettbewerb durch die Qualität unserer Produkte zustande, die wir hier in Henningsdorf von der Grundlagenforschung her entwickeln, bis hin zu dem weltweiten Vermarktungskonzept treiben.
Ich finde das so spannend, was Sie machen. Sie machen ja so Testverfahren, um Krankheiten schneller zu erkennen.
Ja.
Vielleicht können Sie mal einige kurze Testverfahren nennen, die Sie hier entwickelt haben, wo Sie auch die Patente drauf haben?
Ja, zum Beispiel, wir haben vor wenigen Wochen erst wieder den Bericht gehabt, dass eine Frau in Berlin sich ganz leicht nur an einer Hand gerissen hatte. Daraus hat sich fulminant innerhalb von Stunden eine Sepsis entwickelt. Sepsis, eine, was man früher eine Blutvergiftung war, nannte. Das heißt, dass über einen solchen kleinen Zugang mit Verschmutzung der Wunde sich auf einmal etwas entwickelt hat. Sie war von ihrem Hausarzt wieder nach Hause geschickt worden. Und Gott sei Dank alarmierte der Ehemann kurze Zeit später den Notarzt, der hat das erkannt. Sie wurde ins Krankenhaus, wurde mit PCT, unser Procalcitonin, eine Untersuchung direkt bei der Notaufnahme durchgeführt. Hochsignifikante Sepsis, die Frau ging direkt auf die Intensivstation. Sie hat Glück gehabt, denn über 30% der Patienten überleben eine solche Sepsis nicht. Das heißt, dass mit unseren Tests möglichst früh ein solches Krankheitsbild erkannt wird und vor allen Dingen auch sehr früh gemessen werden kann, ob die Antibiotika auch ansprechen, denn das ist auch heute längst nicht mehr der Fall. Es werden so viele Antibiotika an trivialen Dingen bei Grippe und so weiter verordnet worden. Die Patienten fordern das auch häufig. Das ist das Marketingkonzept der niedergelassenen Ärzte teilweise. Grippe, Antibiotika ist völliger Unfug. Grippe ist eine Viruserkrankung. Antibiotika helfen nur bei bakteriellen Erkrankungen. Das zu differenzieren, tun unsere Teste.
Vielleicht noch ganz kurz, Alzheimer ist total schwer zu erkennen. Man sollte es aber früh erkennen, damit es also gut behandelt werden kann und die Krankheit hinausgezögert werden kann. Sie entwickeln, glaube ich, so ein Verfahren, haben das schon im klinischen Test.
Ja.
Und es kommt dann auf den Markt und wird hier in Brandenburg
hergestellt. Wir wollen hier nicht zu viel versprechen. Wie immer gehen auch Forschungsprojekte, die länger für sich angelegt sind, auch für mal nicht zum Erfolg. Hier sind wir in sehr erfolgversprechenden klinischen Frühentwicklungsphasen heute. Es ist völlig undiskutabel, Alzheimer erst dann festzustellen, wenn der Patient schon klinisch Alzheimer hat. Es geht in die frühen Phasen, wo die ersten milden kognitiven Nachleistungseinbußen da sind, dort zu erkennen, handelt es sich um einen Alzheimer oder handelt es sich um eine normale Gehirnarterienverkalkung oder was sonst. Und hier sind wir in der Lage, über die Messung der Mikrozirkulation im Gehirn diese signifikanten Ergebnisse heute schon beizustellen. Das Produkt wird in etwa 3-4 Jahren in den Markt eingeführt werden, wenn es voll ist, klinisch validiert ist. Das heißt konkret, dass wir erwarten, dass dadurch also aufgrund der Therapeutika, die ja in ihrem Nutzen heute noch begrenzt sind, die Menschen 2-3 Jahre gewinnen, bevor signifikante Symptome des Alzheimers dann auftreten durch die Frühdiagnose.
Ja, dann hoffen wir bloß, dass diese Tests dann auch bald auf den Markt kommen, nicht? Damit wir sie dann auch alle testen können.
Wir haben über 15 Patente auf diese paar Testpattern. Irgendwas kommt dabei raus. Das ist auch, Brahms hat weit über 200 eigene Patentfamilien. Und in der Welt haben wir halt wie 800 bis 1000 Patente.
Ja, das ist natürlich toll. Sowas hier in Brandenburg. Wir haben auch ganz viele Automobilzulieferer. Das weiß man gar nicht so. Hier in Brandenburg, auch in Berlin. Und da gibt es ein Netzwerk, das hat sich zusammengeschlossen. Und Herr Bleimeister, Sie sind der Netzwerker hier von diesen vielen Zulieferern, die sich dann teilweise auch zusammenschließen und gemeinsam Angebote machen, den großen Automobilherstellern wie BMW, Daimler etc. etc. Ihr Industriezweig ist ja sehr viel krisengebeutelter als zum Beispiel so ein Hochtechnologieunternehmen wie Brahms, wo wir jetzt hier sind. Wie geht es Ihnen? Also wie spüren Sie die Krise?
Ja, ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick. Wir haben 216 Firmen erfasst hier in Berlin-Brandenburg in diesem Bereich unterwegs sind. Und da gibt es Umsatzeinbrüche zwischen 20%, 30%, 40%. Und wir stellen also fest, dass jetzt in dieser Phase uns hilft, dass die Unternehmen eben nicht nur im Automobilzulieferbereich unterwegs sind, sondern multivalenter in ihren Unternehmensgegenständen aufgestellt sind. Das heißt, wenn sie 40% oder 30% Automobilzulieferanteil haben, dann ist der Rest möglicherweise noch in einer Branche, die eben nicht so gebeutelt ist. Und dann kann man das ganz gut ausgleichen. Und parallel dazu gibt es eben nicht nur die Geschichte von denen, die möglicherweise jetzt richtig Probleme haben, sondern es gibt auch positive Nachrichten. Im Kunststoffherstellungsbereich, im Automobilzulieferbereich gibt es zum Beispiel ein Unternehmen, welches jetzt gerade in dieser Phase noch zulegt, welches Aufträge bekommt. Sicherlich dadurch bedingt, weil die Umweltprämie hier das ein oder andere im Volumenbereich einfach pusht. Das führt dazu, dass es dort nach wie vor ganz gut im Geschäft weitergeht. Ja, und der Rest, der macht einfach das, was Unternehmer tun müssen. Man zieht natürlich das ein oder andere an unternehmerischen Entscheidungen jetzt mit zu Rate und versucht, diese Zeit zu überbrücken. Sie haben die Meldung der letzten Tage verfolgt. Der VDA prognostiziert, wir sind an der Talsohle angekommen. Das heißt, es geht wieder bergauf. Wollen wir es nicht ganz so optimistisch weitergeben, aber das ein oder andere Anzeichen ist sicherlich vorhanden. Wie gesagt, Berlin-Brandenburg hat momentan den Vorteil, dass es nicht so reinrassig im Automobilzulieferbereich unterwegs ist und demzufolge das auf mehrere Schultern verteilen kann.
Man muss vielleicht auch mal sagen, wie das hier mit der Kurzarbeit aussieht. Hier in Brandenburg sind fast 600 Betriebe, die Kurzarbeit angemeldet haben. Und es sind 9.722 Beschäftigte sind betroffen. Ja. In Baden-Württemberg sind es 100.000. Also um das einfach mal zu sehen. Dennoch, wir haben große Probleme. Herr Platzek, ich schaue Sie jetzt an. Eisenhüttenstadt, die Mitarbeiter haben gestern in Berlin demonstriert. Sie wollen eine Garantie dafür, dass hier nicht eventuell ein Standort geschlossen wird. Was können Sie für die Beschäftigten machen? Was können Sie den Arbeitern sagen?
Wir haben ja eben einige optimistische Aussichten gehört, die ich teile. Übrigens will man an Herrn Bleimeister direkt anschließen, wenn ich drei Unternehmen, ging mir jetzt gerade so durch den Kopf, die ich heute früh besucht habe, hernehme, aus unterschiedlichsten, auf den ersten Blick, mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Elektroinstallation, Ofen- und Kaminbau und jemand, der in der Thermosolarindustrie unterwegs ist. Bei allen dreien fand sich ein deutlicher Hinweis auf so einen Stabilisator. Der Elektroinstallateur sagte so im Nebensatz, wir machen im Moment sehr viel in der Photovoltaik, Anschlussinstallation und so weiter. Der Ofenbauer sagte mir, er stellt sich langsam um. Es gibt einen Riesenbedarf an ökologisch, sage ich mal, korrekten, aber ökonomisch vernünftigen Wärmelösungen, die sonnengestützt sind mit Thermosolar. Gut, bei dem dritten war es kein Wunder, der macht Thermosolar, aber auch ganz innovative Dinge. Also wer sich ein bisschen auskennt, das sind Thermosolareinrichtungen, die man nicht mehr in Sonnenrichtung ausrichten muss. Also nicht nur noch das geneigte Süddach, sondern auch Flachdächer oder senkrechte Fassaden anbringen kann. Also in allen drei Betrieben, wo es nicht direkt dran steht, kam man immer wieder auf das Thema, erneuerbare Energien sind einer der Stabilisatoren. Und wir sind sehr gut beraten gewesen in unserem Land. Brandenburg hat ja den Leitstern 2008 für das beste Bundesland bei erneuerbaren Energien von der Bundesregierung bekommen, dass wir uns diesem Sektor so intensiv gewidmet haben, weil es heute ein Stück Stabilisierung reinbringt in das Geschehen. Also wir haben Automotive, ist ja auch bei uns gebeutelt, muss man ganz klar sagen. Ludwigsfelde ist schon lange in Kurzarbeit. Und Maschinenbau, etliche Zweige, das sind auch so die Bereiche, wo es am meisten brennt. Wir haben einen sehr intensiven Kontakt in den letzten Wochen sowohl mit der Betriebsleitung als auch mit dem Betriebsrat von ArcelorMittal gehabt. Immerhin hat Lakshmi-Mittal, der Chef dieses weltgrößten Stahlkonzernes, mal gesagt vor kurzer Zeit, dass Eisenhüttenstadt die Perle in dem Konglomerat seiner vielen Stahlindustriewerke ist, das modernste, das effektivste und das qualitätsvollste.
Dennoch
und
musste der Hochofen der größte jetzt ausgeschaltet
vielleicht
werden.
Vielleicht hat das dazu geführt, dass es gestern nun doch zum ersten Mal, und da haben sich Bundesregierung, Landesregierung und auch Betriebsrat sehr intensiv für eingesetzt, dass es endlich so eine erste Standortgarantie gab. Denn wenn man einen so großen Hochofen ausstellt, jeder, der sich ein bisschen bei Stahl auskennt, weiß, das dauert Wochen und Monate, ehe der wieder angeworfen wird, kostet auch eine ganze Menge. Deshalb war unser Bedenken, war das Bedenken der Belegschaft, dass das der Einstieg in den Ausstieg ist, so sukzessive. Und deshalb war es ganz wichtig, dass gestern der Aufsichtsrat eindeutig gesagt hat, erstens eine zeitliche Begrenzung auf 6 Monate, zweitens gesagt hat, der Standort ist nicht gefährdet. Sobald der Markt, und darauf hoffen wir ja ein bisschen, wieder anzieht, wird der Hochofen wieder angeworfen. Wir wissen auch, dass das nicht in Stein gemeißelt ist. Wir wissen aber, dass es immerhin ein Etappensieg ist und dass es ein Schritt nach vorne ist.
Herr Platzek, wie können Sie den Unternehmen hier helfen, die in Schwierigkeiten geraten sind? Können die denn bei Ihnen anrufen? Ja, wahrscheinlich nicht. Gibt es so Schnellhilfeverfahren? Also, dass man einfach sagt, ich denke gerade...
Ohne Biomarker.
Ohne Biomarker. Dass man sagt, ich bin jetzt in die Krise gekommen, ich habe Liquiditätsschwierigkeiten, denke aber, ich habe zukunftsweisende Produkte. Gibt es da etwas?
Also ich will 3 Dinge ganz kurz nennen, sonst verwirrt es vielleicht wirklich zu sehr. Wir haben erstens eine Taskforce gebildet. Das heißt, da ist ILB, da ist Zukunftsagentur, da ist auch in Kooperation mit der Wirtschaftsbank. Das ist ja in dieser Phase immer auch ein guter Kooperationspartner. Kann man sich hinwenden, wenn man ins Schlingern kommt, durch die Folgen der Wirtschaftskrise. Wir haben jetzt schon in den ersten Wochen ca. 40 Unternehmen, die sich an dieses Institut gewandt haben. Und den ersten 10 konnte schon ganz klar geholfen werden, sodass sie durch diese Senke hindurchkommen. Wir haben zweitens zinsverbilligte Programme, und das sind etliche, und deshalb will ich sie nicht nennen. Das ist unsere ILB, unsere Förderbank, sehr aktiv. Ich sage mal für alle Hörerinnen und Hörer, die sich da nicht so auskennen, Landesbanken sind ja sehr in Verruf gekommen in der letzten Zeit. Wir haben in Brandenburg eine Förderbank, aus gutem Grund eine Förderbank gegründet, die sich nicht irgendwo bei Lehman Brothers in New York oder so rumtreibt, sondern sich den Unternehmen hier im Lande widmet. Sie ist erfolgreich, sie ist gut geführt und sie hilft Unternehmen und sie macht noch Gewinne. Sowas gibt es also auch noch im Bereich der öffentlichen Banken. Und ein dritter Punkt, der ist mir jetzt entfallen. Ich werde auch schon älter.
Ja, wir müssen nicht alle mal den Test machen.
Noch einen dritten Punkt, auf die Schnelle sagen. Gleich fährt er mir.
Ja, ich frage dann
allerweil,
frage ich Herrn Stimming. Herr Stimming, was hören Sie denn aus Ihrem Bereich hier, Potsdam, IHK-Präsident? Bekommen die Unternehmen tatsächlich Schnellhilfe oder macht der Platzek hier jetzt nur schönes Wetter?
Naja, die Weichen sind gestellt. Die Programme laufen ja auch nicht innerhalb von wenigen Wochen an. Da sind auch Regularien dafür durchzuexerzieren. Wir haben jetzt seit Ende März für die Bürgschaftsbank beispielsweise die Genehmigung auch vom Land vorzulegen, dass eben größere Volumina zur Verfügung gestellt werden können. Also Darlehen bis zu 2 Millionen, früher war es nur 1 Million, verbürgt werden können. Und damit tritt dann auch eine weitestgehende Haftungsfreistellung für die Hausbank, denn das Geld gibt am Ende dann doch erstmal die Hausbank, gegeben bei Investitionen bis 90%, bei Betriebsmitteln bis 50%. Aber praktisch ist es natürlich für dieses und jenes Unternehmen doch nicht ganz so einfach, da dann irgendwie zu Geld zu kommen, das, sage ich mal, plakativ darzustellen und praktisch aber dann umzusetzen, da sind doch manchmal Welten.
Sie und sagen, die Banken, zu viel Bürokratie einfach.
Ja, die ist aber in dem Fall auch notwendig. Man kann ja nicht das Geld jetzt irgendwo mit der Schippe nehmen und unter die Leute verteilen, denn ein Thema unserer Krise ist ja, sie ist, glaube ich, entstanden, weil zu viel Geld schon unterwegs war. Und nun können wir die nicht dadurch bewältigen, indem wir noch mehr Geld einfach unter die Leute bringen. Dann werden wir unsere Symptome nicht kurieren können. Wir werden auch bestimmte Strukturveränderungen brauchen und müssen neue Produkte entwickeln. Da ist die Gesundheitsbranche sicher ein ganz heißer Renner dabei. Die Pharmaindustrie ein heißer Renner, erneuerbare Energien oder der gesamte Automotive-Bereich, nicht nur auf der Straße, sondern auch auf der Schiene. Hier glücklicherweise in Henningsdorf können wir feststellen, dass bei Bombardier wohl die Welt im Moment ziemlich in Ordnung ist, weil die Auftragslage doch sehr weit reicht, also zumindest für einen vorübergehenden Horizont von 2, 3, 4 Jahren. Also hier sind auch Hoffnungszeichen gegeben, aber jedem jetzt zu sagen, also da ist bei der ILB irgendwo die Möglichkeit, Geld zu bekommen, ihr müsst euch bloß anstrengen, muss man vorwarnen, man muss auch ordentliche Zahlen mitbringen, gutes Konzept haben, dass die Banken Vertrauen haben, dass dieses Geld wirklich nur hilft, jetzt diese Delle zu überwinden und nicht schlichtweg damit Betriebe finanziert werden, die sonst am Markt sich sowieso nicht behauptet hätten.
Hilfsprogramme gegen die Krise, der dritte Punkt, der ist Ihnen jetzt eingefallen.
Der dritte Punkt ist mir eingefallen.
Ja, genau.
Also inzwischen bin ich auch sehr daran interessiert, dass die Forschung an den Markern schnell vorangeht. Man weiß ja nicht.
Wir nehmen gleich mal Blut ab.
Wir werden in den nächsten Tagen beim Wirtschaftsministerium und die Landesregierung einen Konjunkturbeirat einrichten, in dem ganz bewusst nicht nur die Institutionen, die ich genannt habe, nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Gewerkschaften, auch die Betriebsräte vertreten sind. Am 20. Mai wird die erste Zusammenkunft sein, weil man braucht die Gesamtsicht, um eine einigermaßen verlässliche Einschätzung für die Entwicklung in den nächsten Monaten. Denn es ist so problematisch, wie Viktor Stimming das geschildert hat, geben zu können. Denn auf eins können wir ja nicht mehr rechnen, Frau Holzey. die fünf Weisen, die großen Wirtschaftsforschungsinstitute und andere, haben ja Vorhersagen und Prognosen eingestellt. Das DIW hat gesagt, sie machen keine Prognosen mehr.
Das ist vielleicht auch besser so, wenn man sieht, wie schief sie gelegen haben. Ja.
Und deshalb ist es vielleicht ganz gut, wenn wir uns auf uns selbst besinnen, auf unsere eigenen Erkenntnisse, die eigenen Erfahrungen. Wir haben in den letzten 20 Jahren viele Erfahrungen gesammelt. Wir sind durch schwere Zeiten gegangen. Wir sind in der Netzwerkarbeit erfahren. Und ich glaube, wenn wir das alles einfließen lassen, können wir vielleicht eine solide Zukunftsbetrachtung für die kürzere Frist zumindest machen. Ich muss leider weiter.
Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Ja?
Protokoll guckt schon ganz böse.
Ja, ich weiß, es gucken hier alle ganz böse. Dennoch, ich wage das. Ich meine, Tag des offenen Unternehmens, das war ja Ihre Idee mit. Und Sie haben gesagt, das mache ich, weil ich will, dass die Brandenburger sehen, dass wir hier ganz interessante Industrien haben. Also, dass die Jugendlichen vielleicht auch hier bleiben in Brandenburg und sich hier eine Lehrstelle suchen und nicht alle abwandern. Funktioniert das? Meinen Sie, dass das klappt?
Vor zwei Jahren sehr gute Erfahrungen gesammelt. Das war ja die Idee, die wir dann am runden Tisch nochmal mit den Kammern insbesondere ausgewertet haben und dann gesagt wurde, jawohl, es hat sich gelohnt. Damals waren Zehntausende unterwegs und wir haben manchmal sogar erlebt, dass im Betrieb Vorabsprachen für Lehrverträge getroffen wurden und dass wir haben vor allen Dingen erlebt, und ich habe selber erlebt bei Besuchen, dass junge Leute gesagt haben, Mensch, das wusste ich ja nicht, dass so ein Betrieb bei mir um die Ecke mit solchen Chancen, mit so einem interessanten Spektrum ist, weil ich noch nie hinter die Mauern geguckt habe. Klammer auf, auch manchem Lehrer und mancher Lehrerin ging es so. Auch das ist ja eine wichtige Zielgruppe, damit sie Kinder motivieren. Man muss heute, um seine Zukunft und Perspektive gestalten zu können, nicht mehr, wie es leider noch in manchen Hinterköpfen verankert ist, nach Baden-Württemberg, nach Bayern oder sonst wo hingehen. Man muss manchmal nur um die Ecke gehen. Wir können heute fast jedem, allerdings eine Voraussetzung, er muss sich auf den Hosenboden gesetzt haben und gelernt haben, wir können fast jedem heute eine vernünftige Ausbildungsperspektive und auch berufliche Perspektive bieten. Dafür wollen wir mit dem Tag des offenen Unternehmens werben und ich bin den Kammern, den IHKs und den Handwerkskammern sehr dankbar, dass sie diesen zweiten Aufschlag federführend gestaltet haben und gesagt haben, wir machen das jetzt zu unserem Ding und dass das in 500 Betrieben stattfindet, spricht ja für sich. Und ich habe erste Zahlen gehört, also von unten, von Ludwigsfelde bis hierher nach Henningsdorf, es drängen sich Tausende in den Werken und das ist doch insgesamt ein gutes Zeichen.
Ich habe es auch schon gesehen, Bombardier, da warten ganz viele Leute, wahrscheinlich alle nur auf Sie.
Hier sind
und da
die wollen Führung Sie jetzt auch schon hin. Alle ausgebucht, habe ich gehört.
da wollen Sie hin und Sie möchten jetzt gerne gehen. Ich bedanke mich,
möchten
dass Sie...
Falsch, muss.
Sie müssen gehen, genau. Dankeschön, dass Sie da waren. Ja, wir machen hier weiter. Das Stichwort war ja Abwanderung von Jugendlichen und von qualifizierten Arbeitnehmern, die dann eben nach Baden-Württemberg gehen, nach Bayern gehen. Herr Stimming, wie ist es um den demografischen Wandel hier in Brandenburg bestellt? Angebot und Nachfrage, Sie hatten das eben schon kurz mal angesprochen. Hält sich das jetzt die Waage oder gibt es vielleicht schon mehr Angebote als Nachfrage?
Also was den reinen Ausbildungsmarkt betrifft, sind wir im Moment wirklich in der Lage, den Jugendlichen, die ausbildungsfähig sind, einen Ausbildungsplatz nachzuweisen. Das ist unbestritten. Ich muss sagen, ausbildungsfähig. Mit einer 4 in Deutsch und in Mathematik wird es wirklich schwer, denn die Ausbildung soll ja ein bestimmtes Ziel erreichen. Und deswegen finden wir es auch gut, wenn die Schulen berufsorientierend handeln. Wir haben ja schon einige Schulen, die auch dort selber eine Ausrichtung sich vorgegeben haben. Das wird gefördert. Und dass die Jugendlichen frühzeitig erkennen, dass ein bestimmtes Wissen erforderlich ist, um die berufliche Qualifikation in Form der Facharbeiterausbildung starten zu können.
Wie wird sich das denn entwickeln in den nächsten Jahren? Also
Wir haben wahnsinnigen Abgang, Reduzierung bei den Schulabgängern. Die Zahl bewegt sich in diesem Jahr etwa bei 6.000 weniger Jugendliche, die die Schule verlassen. Nun wollen ja nicht alle eine berufliche Ausbildung in Form eines Facharbeiters einschlagen. Wir hoffen ja, dass 40% sich für ein Studium entscheiden. Das ist ja eigentlich unsere Absicht. Brauchen wir auch. Wir sind da noch nicht ganz dran. Aber die also für unseren Bereich zuständig sind, ich glaube, die können wir versorgen. Wir stellen manchmal sogar eher eine Gleichgültigkeit fest, dass wenn Ausbildungsverträge nachweisbar sind, dass man denen nicht nachgeht und sich vielleicht auch doppelgleisig orientiert. Vielleicht studierst du doch und mal sehen, was da wird. Ich sage das deswegen, weil das dann unfair ist von dem Einzelnen, wenn er dadurch eine Lehrstelle blockiert, dann nachher im Oktober, wenn er dann nicht antritt, ist die Stelle auch nicht mehr so gut vermittelbar. Ja, also von der Seite her sehe ich es gut. Ich sehe auch mittlerweile Stabilisierung Veränderungseffekte in der demografischen Entwicklung an sich, weil unsere Region sich langsam doch als eine richtig leistungsfähige Region Berlin-Brandenburg darstellt, auch gut kooperativ zusammenwirkt. Wir haben sicherlich mehr Stärken in dem produzierenden Gewerbe. Berlin ist nun mal eine Kultur- und Wissenschaftsstadt, obwohl wir als Wissenschaftslandschaft dort gut mithalten können. Und von daher glaube ich nicht, dass also die Abwanderung unser Problem ist. Es ist einfach nur die geringere Geburtenzahl und natürlich das zunehmende Alter unserer Bevölkerung. Das wirkt sich im flachen Land stärker aus, aber in den Ballungsräumen, dort wo Siedlungen konzentriert sind, werden wir die Entwicklung nicht so schlecht erleben, wie wir das noch vor 3-4 Jahren gesehen haben.
Herr Bleimeister, Krise in der Automobilindustrie, leichte Krise bei den Brandenburgern Zulieferern. Wie ist das jetzt eigentlich mit den Ausbildungsplätzen? Werden da jetzt Unternehmen die Ausbildungsplätze streichen?
Nein, in keinem Fall. Also wenn wir hier in Berlin-Brandenburg ein Defizit erkannt haben in der Automobilzulieferindustrie, dann waren es die Fachkräfte, die uns nach wie vor fehlen und logischerweise daraus schlussfolgern und auch der entsprechende Nachwuchs. Das ist selbstverständlich. Insofern würde ich gerne hier mal darauf hinweisen, wir sind seit 4 Jahren Mitglied im Automotive Cluster Ostdeutschland. Das ist ein Verbund aller Netzwerke der 5 neuen Bundesländer beziehungsweise 6 neuen Bundesländer mit Berlin. Und organisiert und gegründet wurde das durch die Automobilherstellerstandorte BMW Leipzig, Opel Eisenach, VW Zwickau, Daimler in Ludwigsfelde und Porsche in Leipzig. Und dort laufen also jedes Jahr Bewerbungen auf bei diesen großen Herstellern und sie können natürlich nicht alle bedienen. Es gibt also mehrere Absagen, die logischerweise dann entsprechend sich in einer anderen Berufssparte orientieren müssen oder eben alleine nochmal losgehen müssen. Und das haben wir aufgegriffen in Koordinierung mit den Automobilherstellern und haben gesagt, wir spiegeln analoge Ausbildungsmöglichkeiten bei unseren Automobilzulieferern dagegen und bieten diesen Jugendlichen mit einem entsprechenden Anschreiben der Hersteller an, bewirb dich bitte bei einem unserer Mitglieder im Automotive Cluster Ostdeutschland. Da kannst du auch CNC-Fräser werden, Mechatroniker oder was auch immer. Dann bist du der Automobilzulieferindustrie nach wie vor sehr nah. Und ich sage das hier an der Stelle, wir verantworten mittlerweile knapp 80% des Gesamtautomobils. Also da geht die Post ab.
Und das funktioniert auch? Also da lassen sich die Jugendlichen denn drauf ein?
Ja, das ist sicherlich eine Geschichte, die muss noch entsprechend beworben werden. Da sind wir momentan dabei. Unterstützung liefert dabei der Rainer Rabe mit dem ZHL in Ludwigsfelde, der da sehr aktiv ist hier lokal. Wir kümmern uns um das Thema, publizieren es an den Schulen. Entscheidend ist, dass wir diesen Standort Berlin-Brandenburg auch rundum attraktiv bewerben und eben nicht nur mit der Landschaft oder den Möglichkeiten schulischer oder beruflicher Natur hier präsent sind, sondern das im Komplex abbilden. Nur das wird die Jugendlichen hier halten. Und der Ministerpräsident hat es angesprochen, darum wissen, dass hier die Möglichkeiten vorhanden sind. Das ist, glaube ich, der erste Schritt.
Ja, ja. Man muss also nicht weg. Man kann auch hier gute Ausbildungsplätze finden. Herr Wegener, haben Sie denn eigentlich Schwierigkeiten, hier qualifiziertes Fachpersonal zu bekommen?
Ja, ich denke, bei uns sind die Dinge etwas anders in den Akzenten. Erstmal kann ich dem nur zustimmen, was Herr Stimming sagte. Wenn wir unsere Ausbildungsplätze, also für Abiturienten zum Beispiel, die im Labor eine Funktion erwerben wollen, eine Qualifikation oder als Industriekaufmann oder Kauffrau, wie auch immer, dann passiert es nicht selten, dass die Ausbildungsverträge abgeschlossen sind, sie sich gleichzeitig auf einen Studienplatz beworben haben, wir bis zum letzten Moment im Unglauben gelassen werden oder Unklarheit gelassen werden und dann wird nicht angetreten. Dann ist genau das, dass vielleicht 5 oder 6 Plätze da sind, von denen wir dann nur 3 in die Ausbildung hineingehen. Aber unser vorrangiges Thema ist ein anderes. Wir haben gerade ja hier den Rest dieses Komplexes in Hennigsdorf, die Mehrheit, also die 100%ige Mehrheit jetzt an dem Biotechnologiezentrum erworben. Einer der Gründe dafür war es, dass wir gerade neu gegründet haben, eine Akademie für Außenweiterbildung. Die trägt den Namen eines verstorbenen Partners von uns, Rudi Nothelfer Akademie. Die wird jetzt ausgebaut und soll also gerade den fortsetzenden Qualifizierungsbedarf unserer Mitarbeiter betreffen, aber auch später außerhalb des Unternehmens Funktionen übernehmen. Wir haben 4, 5 der besten Leute, die wir finden konnten in Deutschland, jetzt für die Leitung dieser Akademie akquiriert. Die finden wir nicht immer nur im engsten Umkreis und auch als Trainer in dem Bereich. Die Programmatik wird jetzt aufgestellt. Wir werden eins der modernsten EDV-berufsbegleitenden Programme entwickeln dazu. Da sind die Verträge schon geschlossen und so weiter. Das ist vielleicht mal in sich eine Information zu einem späteren Zeitpunkt wert. Das heißt, Wir verstehen uns als ein ständig lernendes Unternehmen. Wir müssen uns auf immer wieder neue Marktsituationen einstellen. Wir verlangen von den Mitarbeitern sehr viel Kreativität in der Entwicklung neuer Produkte und haben das auch strukturell zu begleiten. Nicht? In dem Leistungsspektrum unterscheidet man ja traditionell zwischen drei Begriffen: Leistungsbereitschaft, Leistungsfähigkeit und Leistungsmöglichkeit. Die Leistungsbereitschaft ist etwas, was der Einzelne durch gute Qualifikation aus dem Studium, aus der Schule mitzubringen hat. Die Leistungsfähigkeit ist etwas, was der Mitarbeiter von sich alleine her, wie aber auch durch die Leistung das Angebot des Unternehmens zu entwickeln hat. Da müssen beide zusammenpassen. Die Leistungsmöglichkeit, das ist das, was das Unternehmen beizustellen hat. Nämlich, das schlägt sich auch nieder in der Art und Weise, wie unser Führungsanspruch, unsere Führungsphilosophie da ist. Die heißt nicht, jemand an der kurzen oder langen Leine zu führen, sondern der Vorgesetzte hat Räume, nicht nur physisch, sondern auch virtuell zu schaffen, indem der Mitarbeiter sich selbst seinen Stärken entsprechend besonders entfalten kann. Und das dient dann auch in aller Regel immer dem Unternehmensnutzen und dem Nutzen der Zielsetzung dann auch der Allgemeinheit.
Herr Kamrat, das ist ja beispielhaft, was hier in Hennigsdorf passiert bei der Brahms AG, oder?
Absolut. Also das ist eine ganz spannende Entwicklung. Vor allem muss man sich überlegen, das ist einer der prägenden Bereiche wirklich für die gesamte Hauptstadtregion, der Bereich der gesamten Gesundheitswirtschaft, aber insbesondere auch Biotechnologie. Und wir haben da über die Jahre hier eine Entwicklung beobachtet, wo man wirklich sagen kann, das ist in Deutschland schon einer der Spitzenstandorte. Das ist ohnehin ein Punkt, den man in diesen Zeiten nicht vergessen darf. Wir blicken alle so sehr auf das, was wir aus den Nachrichten heraus jeweils täglich bekommen, aber es gibt ja viele Bereiche, die auf ganz anderen Feldern arbeiten, in denen sich Entwicklungen ganz anders abspielen. Und da muss man sagen, Brandenburg ist ein breit aufgestellter Standort, hat viele verschiedene Branchen, sehr starke Branchen, und die sind auch in den letzten Jahren und gerade auch im Mittelstand stärker geworden, und wir erleben im Moment, dass die erheblich besser durchhalten können, als sie es vielleicht noch vor 10 Jahren gekonnt hätten. Das ist etwas, was uns auch ein Stück weit Mut macht. Was für uns ganz wichtig ist, dass wir zwei Sachen immer parallel beobachten. Das eine ist für diejenigen, die unverschuldet jetzt in die Krise mit hineingezogen werden. Gute Unternehmen, die sich hier aufgebaut haben, mit guten Produkten, innovativen Produkten und sehr, sehr tüchtigen Mitarbeitern, denen muss kurzfristig, unkompliziert, schnell geholfen werden. Das passiert, Ministerpräsident Platzek hat es angesprochen, in der Taskforce. Das wird sehr diskret und schnell behandelt, damit schnell geholfen werden kann, da wo man helfen kann. Aber daneben kommt es genauso darauf an, dass wir allen anderen Unternehmen deutlich sagen, macht weiter, bleibt dabei, Forschung und Entwicklung zu betreiben, bleibt dabei, in die Ausbildung hinein zu investieren. Diese Krise ist irgendwann vorbei. Und dann haben wir eine neue Marktsituation. Und wir wollen, dass ihr dann vorne steht und nicht zurückgefallen seid in dieser Zeit. Und insofern ermutigen wir, und das Schöne ist, die Firmen gehen tatsächlich auch sehr, sehr stark diesen Weg. Wir erleben, dass im Bereich Forschung und Entwicklung kein Rückgang an Anträgen und Maßnahmen stattfindet. Wir erleben, dass Firmen auch in der Krise durchaus weiter investieren und dass sie auch sich intensiv um Nachwuchs kümmern. Das ist wichtig.
Dann brauchen wir uns ja fast keine Gedanken mehr zu machen, und ich müsste ja eigentlich gar nicht die Schlussfrage mehr stellen. Ich möchte sie trotzdem stellen. Wie schätzen Sie die wirtschaftliche Entwicklung in Brandenburg in den nächsten, mittelfristig, sagen wir mal in den nächsten 3 Jahren ein? Was würden Sie sagen? Es wird nicht so schlimm kommen? Oder würden Sie sagen, wir könnten noch stärker reingeraten? Oder wie ich jetzt vermute, wie Sie alle antworten werden, nein, das ist ganz super, die Krise kann auch eine Chance sein. Und wenn jemand Hilfe braucht, sind wir da. Also keine Bedenken, die Krise in Brandenburg meistern wir. Vielleicht mit ganz kurzen Worten, Herr Bleimeister, wenn Sie anfangen möchten.
Also ich muss da gar nicht prognostizieren. Ich spiegel das einfach wieder, was tagtäglich in meiner Arbeit an mich herangetragen wird. Die Unternehmer sind heute dabei, strategisch nachzudenken, ob sie auf dem richtigen Weg sind, ob sie F&E entwickeln, ob sie die Arbeitskräfte in einer entsprechenden Art und Weise qualifizieren und vor allen Dingen, ob sie sich den Zukunftsfeldern jetzt ganz konkret widmen. In meinem Bereich Elektromobilität ist in aller Munde. Berlin hat diese Infab jetzt ins Leben gerufen. Das ist dieses innovative Fahrzeugantriebssystem über die TSB und über den IAV. Also wir sind dort strategisch unterwegs, und genau das ist diese Ansage und der Mehrwert, den dieses Netzwerk liefern kann jetzt in dieser Zeit. Insofern, Prognosen werden Sie von mir nicht hören, aber verlassen wir uns einfach mal auf die Zeichen der Zeit. Ich wiederhole nochmal das, was Herr Wissmann hier prognostiziert hat, dass wir die Talsohle erreicht haben. Und je besser wir heute aufgestellt sind, umso besser werden wir morgen wieder dabei sein. Und es wird eine neue Verteilung in diesem Bereich geben, in dem Zulieferbereich, da bin ich fest überzeugt. Und da können wir möglicherweise durch strategische Dinge, die wir jetzt besser abbilden als vielleicht noch vor 3 oder 4 Jahren, wo man nicht so organisiert in diesen Bereich Automotive reinschauen konnte, dann besser bewältigen und sind möglicherweise auch bei der neuen Verteilung mit dabei.
Sie sagen, die Krise bietet also auch eine gewisse Chance. Herr Stimming, wie sehen Sie das?
Also in 3 Jahren, glaube ich, haben wir die Krise hinter uns. Wir werden allerdings vielleicht nicht auf dem Niveau uns wieder rückentwickelt haben, wie wir 2008 waren, weil wir waren auf einem sehr hohen Entwicklungsniveau. Und das wieder aufzubauen, was jetzt in diesem Jahr weggebrochen ist, wird mehr Zeit beanspruchen, als eben der Rückgang sich vollzogen hat, der ja sehr spontan kam. Die Finanzkrise ist ja noch nicht überwunden, die Banken sind nach wie vor recht nervös und da schlummern ja auch noch einige Dinge in den Büchern, wo man nicht weiß, was das noch bewirken wird, und nur mit Bad Banks alleine wird man das Thema nicht ganz zu Ende bringen. Die Banken werden angehalten sein, einfach auch ihre Kunden kritischer zu prüfen. Jeder ist gut beraten, da sich entsprechend aufzustellen und vorzubereiten. Die Krise wird in unserer Region mit Sicherheit nicht so markant und so tief und so nachhaltig sein, wie sie in den Bundesländern eingetreten ist, wo eine Exportquote bei 50 oder mehr Prozent liegt. Dafür wird sie bei uns etwas flacher verlaufen, etwas länger dauern. Ich glaube, wir werden die Talsohle im zweiten Halbjahr erreicht haben und durchschreiten und 2010 einen leichten Anstieg haben, aber 2011 dann wieder langsam zu normalen Verhältnissen zurückfinden.
Herr Kamrath.
Wie wird die Wirtschaftsstruktur, wie wird Brandenburg aussehen, wenn die Krise vorbei ist? Ich denke, wir werden dort stark sein, wo wir die Stärken in den letzten Jahren aufgebaut haben. Das ist ja auch die Politik der Landesregierung, stärken. Und genauso wird es aussehen. Erneuerbare Energien, das sage ich voraus, wird eine ganz tragende Rolle für die Wirtschaftsstruktur Brandenburgs in den nächsten Jahren und vermutlich auch Jahrzehnten spielen. Es müssen nicht nur erneuerbare, auch neue Energien, wenn ich an Clean Coal in der Lausitz denke. Sie werden genauso im Bereich der Biotechnologie oder Luftfahrttechnik eine immer stärkere Rolle spielen. Brandenburg wird anfangen, sich viel, viel stärker zu profilieren, als es in der Vergangenheit noch der Fall war. Und dort, wo diese Chancen sind, wo sie ausgebaut werden, werden wir auch in Zukunft stark sein. Davon bin ich überzeugt. Und der zweite Punkt, den wir jetzt schon sehen, ist, dass der Mittelstand deutlich stärker, resistenter geworden ist. Und das wird in der Breite der Struktur, denke ich, ein wichtiger Punkt sein für die Zukunft hier im Land.
Herr Wegener, eigentlich Sie brauche ich ja gar nicht zu fragen, wenn man mit 20% jährlich wächst, kennt man das Wort Krise ja nicht.
Ja, zum Unternehmen hin machen wir uns sicherlich keine Sorgen. Aber das Umfeld, da stimme ich den Vorrednern völlig zu. Ich denke, wenn man es mal von allen Dingen der Wahlentscheidungen dieses Jahres und anderen Dingen mal unabhängig sehen, dann werden wir voraussichtlich im 4. Quartal diesen Jahres sehen, wie sich die Arbeitslosenziffern entwickelt haben. Wir werden irgendwann im Laufe dieses Jahres nach einem so ereignisreichen Jahr einen Kassensturz mal gemacht haben müssen, in der Politik genauso wie in der Wirtschaft. Und dann werden sich die Dinge weiterentwickeln. Und es gibt einen wesentlichen systemischen Lehrsatz, der heißt, nur mit Leidensdruck entsteht Lernfähigkeit. Und ich hoffe, wir nutzen diese Krise dazu, daraus nachhaltig zu lernen und Strukturen zu verbessern, zu anzupassen, zu optimieren. Und wer da seine Hausaufgaben gemacht hat, braucht sich für die Zukunft keine Sorgen zu machen.
Ja, vielen Dank. Das war Apropos Wirtschaft. Vielen Dank auch hier für die Gastfreundschaft von Ihnen. Wir waren hier bei der Brahms AG in Hennigsdorf. Ich bedanke mich auch bei meinen Podiumsgästen. Das war Ministerpräsident Matthias Platzek, der leider eben früher gehen musste. Bernd Wegener, Chef bei Brahms. Viktor Stimming, Präsident der IHK in Potsdam. Stefan Kamrath, Geschäftsführer der ZAG. Und Harald Bleimeister von Netzwerke Automotive Berlin-Brandenburg. Und jetzt fährt hier gerade der Zug vorbei und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Ute Holzheim. Danke für Ihr Interesse. Tschüss.